Das Forum heute mit Harald Asel. Am 30. April hielt in der Schinkelkirche in Neu-Hardenberg der ZDF-Journalist Theo Koll die bislang dritte Neu-Hardenberger Rede, mit der die Stiftung Schloss Neu-Hardenberg zur weitergehenden Reflexion über aktuell aufscheinende Herausforderungen der Demokratie einlädt. Theo Koll sprach zum Thema Epochenbruch, Zeitenwende. Anschließend diskutierte er darüber mit der Präsidentin der Humboldt-Universität Julia von Blumenthal und dem ehemaligen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Bevor wir zu dieser Diskussion kommen, hören Sie zunächst einige Ausschnitte aus Theo Kolls Rede.
Natürlich sind singuläre Ereignisse wie ein Kriegsbeginn, wie dieser 24. Februar 2022, nur ein kurzer, fast künstlicher Kulminationsmoment. Sie sind quasi nur der Knall, mit dem ein Kapitel im Buch der Geschichte zugeschlagen wird und sich ein anderes öffnet. Geschichte ist immer mehr Kontinuität als Knalleffekt. Und deshalb war auch hier der Vorlauf des Angriffs ein sehr langer. Die neue Epoche hatte sich lange angekündigt. Und dennoch gibt es dann den einen definierenden Moment der Bewusstseinsmachung. Dann läutet ein Tag, ein Angriff, eine neue Epoche ein. Daher halte ich die großen und natürlich auch plakativen Etiketten, sei es nun Zeitenwende oder Epochenbruch, durchaus für angemessen. Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, dienen sie nebenbei dann im politischen Diskurs dazu, einschneidende inhaltliche Veränderungen zu legitimieren.
Bereits jetzt habe der putinsche Angriffskrieg in Deutschland 3 Jahrzehnte lang tragende Säulen erschüttert. Koll zählt auf.
Die erste Säule war die kostengünstige Energieversorgung aus Russland. Die ist komplett zerbröselt mit all den schmerzhaften Folgen für die Energieversorgung. Die zweite Säule war die für uns kostengünstige Überantwortung unserer Sicherheit und Verteidigung an andere, im Wesentlichen an die USA. Das wird in der bisherigen Form nicht mehr funktionieren. Wir waren, wenn wir ehrlich sind, sicherheitspolitische Trittbrettfahrer. 2% vom BIP waren in der NATO versprochen und wurden von uns nie eingehalten. Künftig aber gilt es, einen teuren Fahrschein zu lösen. Und das Geld wird für anderes fehlen. In den gerade hinter den Kulissen laufenden Haushaltsverhandlungen dürfte das noch schmerzhaft deutlich werden. Und die dritte getroffene Säule heißt China. Denn die bisherige Werkbank unserer Warenproduktion erschien plötzlich als das, was sie ist, als eine im Vergleich zu Russland eher noch größere Gefahr der Abhängigkeit.
Der wirtschaftliche Erfolg der vergangenen Jahrzehnte führte dazu, wichtige Reformen zu vernachlässigen und die Digitalisierung zu verschlafen.
Die vergangenen Jahre bedienten die Wünsche einer überwiegend entspannten Wohlstandsgesellschaft, also, wenn wir ehrlich sind, auch unsere Wünsche. Oft genug wurden dabei politische Konflikte mit viel Geld beigelegt. Bezahlt wurde einfach sowohl als auch. Der Chef des Rheingold-Instituts, das ja zu Recht bekannt ist für seine tiefen psychologischen Interviews zur Befindlichkeit der Deutschen, er sprach während der Covid-Krise davon, dass wir Deutsche aus dem sogenannten Auenland, aus der Rückzugsmentalität der großen Koalitionsjahre jäh ins Grauenland geworfen worden sein. Wenn seine Analyse für die Corona-Jahre stimmt, dann jetzt erst recht. Für den Ukraine-Krieg und die weltweiten Folgen.
Deutschland wurde, so Theo Koll, kalt erwischt. Zudem ist die Sicherheitsarchitektur erschüttert. Wir erleben die Rückkehr der Geopolitik. Sie ergänze oder verdränge die bisher dominierende Geoökonomie.
Günstiges Heizen, Autofahren, Urlaubsreisen, das Wohlstands- und Freiheitsversprechen unseres Gesellschaftsmodells ist auf einmal mit unvertrauten Fragezeichen versehen. Die mentale Vorbereitung auf die Folgen dieser Erschütterung ist eine der kommenden großen Herausforderungen für die Berliner Politik. Denn darin war Politik noch nie gut. Wir werden ärmer werden. Es war Robert Habeck, der es zuerst gewagt hat, uns, dem Souverän, die unangenehme Nachricht zu überbringen, dass die Zeitenwende zu einem Wohlstandsverlust führen dürfte, wie wir ihn seit 1945 nicht mehr erlebt haben.
In seiner Neu-Hardenberger Rede vom 30.04. kommt Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, dann auf mögliche Antworten.
Ganz simpel und plakativ formuliert und nur meine Meinung, statt Ruckreden wie einst die von Roman Herzog, braucht es jetzt Rucktaten. Eine Erkenntnis, die so neu ja nicht ist. Goethes Faust landete bei der Suche nach dem richtigen Anfang auch am Ende bei der Erkenntnis, am Anfang war die Tat. Und das könnte für Staat und Wirtschaft beispielsweise heißen, Resilienzen zu schaffen. Das dürfte münden in Widerstandskraft in Form von deutlicher Aufrüstung. Vom Anspruch des Kanzlers, Garant für Europas Sicherheit zu werden, sind wir sehr weit entfernt. Und ich bezweifle, dass die Menschen bisher den notwendigen Preis dafür zahlen wollen. Resilienz kann beispielsweise auch eine ordnende Industriepolitik bedeuten, in der der Staat beispielsweise durch Rahmenvereinbarungen Zugänge zu essentiellen Rohstoffen verschafft, wie Lithium oder seltene Erden.
Was aber heißt dies für die deutsche Politik?
Fortschritt wagen steht über dem ja blitzschnell antiquarisch gewordenen Regierungsprogramm der Ampel. Mit der Zeitenwende haben sich auch die Wörter gewendet. Aus Fortschritt wagen wurde im Wagnis fortschreiten. Es ist nicht weniger als der Weg in eine neue Bundesrepublik, quasi in die vierte Republik. Die ersten beiden waren die Nachkriegsrepubliken des Kalten Krieges, Ost und West. Mit der Wende 89 und dem Ende der Sowjetunion folgte dann die gemeinsame Republik Nr. 3. Auch alle diejenigen, die das von Fukuyama ausgerufene Ende der Geschichte für eine völlig verfehlte Analyse hielten, ließen sich fleißig die Friedensdividende auszahlen. Die Bundeswehr wurde kleingespart, Deutschland lebte den Genuss der Gegenwart und mehr als viele andere die sicherheitspolitische Sorglosigkeit. Ich habe in den Jahren lange in Großbritannien und Frankreich gelebt und ehrlich gesagt, selbst uns wohlmeinende Menschen dort sprachen davon, dass wir scheinheilig seien. Die Geschichte diene uns als Ausrede, sich bei Verteidigungsausgaben allzu lange einen schlanken Fuß zu machen.
Dazu gehöre auch der faustische Pakt mit Putin. Er lieferte uns preiswerte Energien, mit denen der Wohlstand befördert wurde. Es würde schon gut gehen, dies sei, so Kohl bis zuletzt, die Entscheidungsgrundlage im Kanzleramt gewesen.
Der kluge strategische Berater von John McCain, Robert Kagan, hat zwei berühmte Hammerbilder geprägt, die sowohl auf den deutsch-russischen als auch auf den US-amerikanischen Ansatz passen. Er meinte, wenn du einen Hammer hast, fangen alle Probleme an, wie Nägel auszusehen. Das ist erkennbar außenpolitisch eher der amerikanische Ansatz. Das zweite Hammerbild trifft dagegen eher auf die langjährige deutsche Haltung zu. Wenn du keinen Hammer hast, willst du nirgends einen Nagel sehen. Die Bundesrepublik hat lange in der Verneinung der Möglichkeit eines Kriegs gelebt. Ein neuer, großer Territorial- und Eroberungskrieg auf europäischem Boden galt als faktisch ausgeschlossen. Die Kanzlerin AD hat in einer ihrer seltenen Nachkanzlerschaftsäußerungen im Berliner Ensemble gesagt, sie habe sich über das Wesen von Putin nie Illusionen gemacht. Aber danach gehandelt, bei der Diversifizierung der Energieversorgung hat sie nicht. Genauso wenig wie die SPD-Größen an ihrer Seite.
Politik lebt auch von den Akteuren, die sie gestalten. Wie schätzt Theo Koll daher den aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz ein?
Die alte Theaterbühnenregel, der König spielt sich nicht selbst, den König spielen immer die anderen, die hat bei Angela Merkel im Moment der ersten großen Krisen funktioniert. Denn da hatte sich schon ausreichend Autorität angesammelt, um auf der internationalen Bühne eine Hauptrolle spielen zu können. Auch ohne Heldinnenpose, ganz auf ihre zurückhaltende Art. Bei Olaf Scholz war es dafür bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs noch zu früh. Und der Kanzler, trotz Zeitenwende-Rede, zu zurückhaltend. Macron übrigens versucht deshalb nach meiner Lesart schon seitdem nachhaltig die vermeintliche Bühnenleerstelle der europäischen Chefposition in Europa zu füllen. Und dennoch ist mein Eindruck aus den vielen Begegnungen mit dem Kanzler, es ist zwar leicht, es ist aber vor allem leichtfertig, ihn zu unterschätzen. Das sogenannte Scholzing ist nicht immer gleich Führungsschwäche. Nur ein Beispiel. Er hat sehr lange gebraucht, bis er zu Putin gereist ist. Aber er wollte sich auf seinen Besuch, auf die stundenlangen Verhandlungen, auf das Maßnehmen mit diesem mysteriösen Moskau-Menschen detailliert vorbereiten. Scholz ist, und das finde ich durchaus beruhigend, wie Merkel, keiner für kognitive Unschärfe. Auch daher hat er wohl länger zur Vorbereitung gebraucht, als ihm die internationalen Zeitläufe zugestehen wollten.
Scholz wisse um die Veränderungen hin zu einer postwestlichen multipolaren Welt. Heißt, NATO und EU brauchen neue Partner und Verbündete. Und das möglichst in aller Welt. Für Deutschland gelte das ganz besonders im Blick auf seine Abhängigkeit von China. Doch die Neuhardenberger Rede von Theo Koll, der jetzt gleich die leicht gekürzte Diskussion aus der Schinkelkirche folgt, endet mit dieser hoffnungsvollen Wendung.
Walter Jens verdanken wir die wunderbare kleine Lebensweisheit, dass auf dem Weg zum Abgrund eine Panne lebensrettend sein kann. Und so könnte es auch diesmal sein, denn die meines Erachtens nach größte Krise, also im Bild von Walter Jens zu bleiben, der Abgrund, ist die Klimakrise. Und vor der könnte uns ausgerechnet der putinsche Epochenbruch gerade noch rechtzeitig retten. Es wäre quasi die Panne auf dem Weg zum Abgrund. Denn nach einer jetzt gerade laufenden ersten und eher hektischen Umbau- und Klimarückschrittsphase inklusive reaktivierter Kohlekraftwerke könnte es gelingen, dass wir als Gesellschaft die Umstellung auf erneuerbare Energien sehr viel schneller schaffen, als wir das jemals ohne diesen Kriegsschock geschafft hätten. Erlauben Sie mir zum Schluss eine kleine Anekdote über Albert Einstein wiederzugeben, wobei die Quellenlage sehr unsicher ist. Er hat als Universitätsprofessor seiner Sekretärin die Fragen gegeben für die nächste Semesterprüfung. Und die Sekretärin schaute kurz drauf und sagte: Aber Herr Professor, das sind doch die alten Fragen. Worauf Albert Einstein gesagt haben soll: Ja, die Fragen sind alt, aber die Antworten, die sind neu. Und vielleicht darf ich das noch hinzufügen, vielleicht gilt jetzt zusätzlich sogar das Umgekehrte. Viele der Fragen sind neu und vielleicht müssen wir auch einige alte Antworten geben. Wie gesagt, am Anfang war die Tat.
Ja, es ist bemerkenswert, angesichts der ungeheuren Herausforderungen, die Theo Koll beschrieben hat, auch diese Neuhardenberger Rede endet mit einer hoffnungsvollen Wolte. Wir erinnern uns, vor einem halben Jahr hat der bald danach leider verstorbene Christoph Stölzel hier an dieser Stelle am Ende seiner Rede zum Thema Reform gesagt und dabei den Franzosen Francis Picabia zitiert: Die Form unseres Kopfes ist rund, zum Zeichen dafür, dass unser Denken seine Richtung ändern kann. Das könnte auch als Überschrift über den heutigen Tag stehen. Hat das Denken seit dem Wort von der Zeitenwende jetzt schon die Richtung geändert, nur die Taten fehlen noch? Oder hat sich nur das Denken der Insider, der politischen Eliten geändert? Und ansonsten gibt es die Hoffnung auf fortwährende Kontinuität? Oder gibt es, das Beispiel am Ende mit Albert Einstein zeigt ja auch, gibt es auch Dinge, die sich gerade nicht ändern sollen, die wir uns vielleicht erst wieder vergegenwärtigen müssen? Das sind Fragen, die stehen im politischen Streit, aber über die muss auch intellektuell nachgedacht werden. Und das machen wir jetzt mit der Präsidentin der Humboldt-Universität, der Politikwissenschaftlerin Julia von Blumenthal. Mit dem Diplomaten und früheren Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, aber natürlich auch mit dem Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll. Aber zunächst, Frau von Blumenthal, Herr Ischinger, was möchten Sie an der Rede von Theo Koll unterstreichen? Wo melden Sie vielleicht sogar Differenzen an? Sie haben beide kräftig mitgeschrieben, habe ich gesehen.
Herr Koll, mir hat sehr gefallen Ihr Bild davon, dass mit der Zeitenwende, dem Epochenbruch, ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Und ich glaube, wir sind uns in diesem Saal ja auch alle einig, dass wir kein national-deutsches Buch mehr schreiben, sondern ein europäisches Buch. Und da habe ich mich als erstes gefragt, und das liegt auch daran, dass ich ja die letzten 4 Jahre bis zum letzten Oktober an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder tätig war, ob unsere mittel- und osteuropäischen Partner in der Europäischen Union den Kapitelwechsel an der gleichen Stelle ansetzen würden. Und wenn ich es so frage, merken Sie, natürlich ist es eine rhetorische Frage, denn dieser Kapitelwechsel, und ich habe es bei Ihnen genau gehört, Sie sagten auch, der Kapitelwechsel sei ein Bewusstseinswandel. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, uns vor Augen zu handeln. Natürlich hat sich am 24. Februar 2022 etwas fundamental Neues ereignet, womit wir nicht gerechnet haben. Aber es war die Fortsetzung einer Situation, die schon lange bestand. Denn wenn Sie schon, ich war 2019 in Kiew, schon damals sagten Ihnen die Menschen in Kiew, wir sind im Krieg. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dass wir in unterschiedlichen Wahrnehmungen leben und dass wir unterschiedliche Kapitel lesen, das ist für die Zukunft der Europäischen Union von existenzieller Bedeutung. Ein zweiter Gedanke, mit dem ich einsteigen möchte, Sie haben sehr schön dieses Bild von Robert Kagan zitiert, die Sache mit dem Hammer und dem Nagel. Und für mich ist jetzt die Frage, wie vermeidet man denn genau diese Situation? Also, dass man im richtigen Moment den Hammer zur Hand hat, wenn tatsächlich ein Nagel da ist. Und wie vermeidet man, dass man eben gerade keinen Hammer hat, wenn man einen braucht? Und ich mache es vielleicht mal an dem Beispiel klar, dass für mich noch nicht entschieden ist, ob Ihre Interpretation zu sagen, 3 Jahrzehnte Friedensillusion war, Friedenspolitik war im Grunde eine Illusion, ob das richtig ist oder ob es richtig ist zu sagen, es war tatsächlich einen Versuch wert, dass man mit stärker ökonomischer Verbindung zu mehr Stabilität beitragen kann. Aber spätestens 2014 hätte man sehen müssen, dass das mit der Russischen Föderation unter einem Präsidenten Putin nicht mehr funktioniert.
Wolfgang Ischinger. Ich bin ja Außenpolitiker. Ich stelle mir immer wieder die Frage, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass diese sogenannte Zeitenwende, dieser Epochenbruch, größere, viel massivere Disruptionen und Veränderungen von uns Deutschen erfordert als von den meisten unserer Partner. Erinnern wir uns mal bitte dran, dass die sogenannte alte Bundesrepublik von ihrem Verfassungsziel her einen Staat definierte, der gegen den Status quo der Nachkriegsordnung, nämlich gegen die Teilung für die Wiederherstellung der deutschen Einheit, ausgerichtet war. Wir waren, also wir im Westen, wir waren bis 1990 ein Anti-Status Quo-Land. Und dann kam das berühmte Wunder des 3. Oktober 1990, ziemlich unerwartet. Und Leute wie ich haben dann in Reden unseres Bundeskanzlers, unserer diversen Minister, immer wieder diesen fabelhaften Satz reingeschrieben, der ja auch nicht verkehrt war. Jetzt sind wir nur noch von Freunden umgeben. Das bedeutete nichts anderes, aus meiner Sicht, als dass wir nach diesen 40 Jahren Anti-Status Quo plötzlich eine Liebesaffäre mit dem Status Quo entwickelten. Und wenn man verliebt ist, dann braucht man dafür natürlich auch einen Partner. Und einer der natürlich offensichtlichen Partner war plötzlich die frühere Sowjetunion, war Boris Jelzin und natürlich auch sein Nachfolger Putin. Und wenn man verliebt ist, das wissen viele von Ihnen aus dem Privatleben, dann weigert man sich gerne, wenn der Partner, selbst wenn der Partner zu erkennen gibt, dass er eigentlich nicht mehr Partner sein möchte, dann weigert man sich gelegentlich, das zur Kenntnis zu nehmen, weil es ja schmerzhaft ist. Und wir haben in diesem Taumel, in dieser Begeisterung über diese Partnerschaft, über diese Liebe zum neu gewonnenen Status quo, haben wir uns geweigert, und das ist, glaube ich, ein Spezifikum der deutschen Situation, zur Kenntnis zu nehmen, dass das energiepolitisch verhängnisvoll sein könnte, dass Putin einfach nicht mehr wollte, spätestens seit etwa 2007 oder so und so weiter. Das ist die eine Bemerkung, mit der ich Theo Köll überhaupt nicht widerspreche, sondern der ich sozusagen nur meine Sicht dranhängen möchte. Kleiner anderer Punkt noch, wenn ich darf, zweiter Punkt. Was fehlt im gegenwärtigen deutschen Umgang des Bundeskanzlers, der gesamten Bundesregierung, des Deutschen Bundestags mit dieser enormen Herausforderung der Zeitenwende, ist, meine Damen und Herren, das Thema Europa. Ich habe vor längeren Wochen mal einen sehr hochrangigen deutschen General gefragt, sag mal, von den 100 Milliarden Sondervermögen, Bundeswehr, wie viel davon ist eigentlich sozusagen geirrmarkt vorgesehen für europäisch definierte Ziele, also gemeinsame Ausbildung, gemeinsame Beschaffung, gemeinsame Forschung, Entwicklung im sicherheitspolitischen Feld. Antwort dieses Generals, ich will nicht behaupten, dass man das verallgemeinern kann, aber es war für mich ein Alarmzeichen. Der sagte, Ischinger, gute Frage, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Und das halte ich für, Entschuldigung, einen Granatenfehler. Wenn unsere Zukunft Europa heißt, dann ist jetzt in dieser Krisensituation, in dieser Kriegssituation seit dem 24. Februar des letzten Jahres, jetzt die große Chance, den Hammer auf den Nagel Europa zu schlagen und Europa tatsächlich zu einem Europa zu machen, wie das wunderbar Emmanuel Macron beschrieben hat, der von einem Europa, von dem Ziel gesprochen hat, une Europe qui protège, also ein Europa, das schützt. Das ist ganz was anderes als ein Europa, was die Größe der die Krümmung der Banane beschreibt, das also Details unseres wirtschaftlichen Zusammenlebens reguliert. Ein Europa, das schützt. Ja, das ist ein großes Ziel. Da müssen wir aber ran. Und das fehlt mir im Augenblick in der Prioritätensetzung bei fast allem, was wir machen.
Ich will mal kurz nachtragen. Mir hat man gesagt, dieses Beispiel mit dem Hammer und dem Nagel stamme von Mark Twain. Es hat nur noch keiner die Stelle gefunden, wo er es geschrieben hat.
Wie meine Albert Einstein-Geschichte.
Ja, genau. Wahrscheinlich. Aber dann bleiben wir mal gleich bei diesem Thema Europa, weil beide haben das ja angesprochen. Wir haben ja keinen Mangel an europäischen Treffen, an Konsultationen, an binationalen wie EU-weiten. Theo Koll als politischer Beobachter. Warum ist das, was Wolfgang Ischinger und auch was Julia von Blumenthal angesprochen hat, so virulent, dass alle ein Defizit wahrnehmen?
Weil die Wirklichkeit ist, dass wir in Europa immer noch ganz viele kleine Hämmer haben. Also da steht ein Macron und mit Verlaub, wenn der Europa sagt, dann meint er ganz oft Frankreich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir nach vorne schauen und wir möglicherweise, Gott behüt, nach den nächsten US-Wahlen einen Präsidenten dort haben, der sagt, was geht mich die Ukraine an, America first and nothing else, dann sind wir Europäer, in Anführungsstrichen, diejenigen, die verantwortlich sind, die Ukraine zu unterstützen und zu finanzieren in diesem vielleicht dann immer noch laufenden schweren Krieg mit Russland, dann möchte ich uns mal sehen. Dafür sind wir nicht aufgestellt. Wir haben weder die Rüstungsindustrie, noch haben wir die Mittel, noch, glaube ich, haben wir die Gemeinsamkeiten und auch den nötigen Willen dazu. Und insofern ist dieser alte Impuls, wir müssen Europa stärken, ist durch den Krieg auf die Ukraine wichtiger, dramatischer denn je und wir haben noch keine Antworten gefunden darauf.
Also seit ich politisch denken kann, heißt es, Europa muss mit einer Stimme sprechen. Wo ist die Telefonnummer, wo ich Europa anrufen kann? Und ich nähere mich jetzt auch schon allmählich, ganz langsam dem Rentenalter. Das heißt, nach mir kommen Generationen, für die es völlig selbstverständlich war, zum Beispiel an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, europäisch mit anderen europäischen Studierenden zu studieren und zu lernen. Kommen da andere Forderungen, andere Nachfragen?
Ja, da kommt eine veränderte Wahrnehmung, die dazu führt, dass wir auch unsere klassische Art, über Europa zu sprechen und junge Menschen für Europa zu begeistern, auch verändern müssen. Denn für die junge Generation ist Europa selbstverständlich. Und es ist dann weniger das Interesse dafür, für die Institutionen und die vielen europäischen Treffen, sondern das ist die ganz konkrete Frage, was macht denn die Europäische Kommission oder welche europäischen Initiativen gibt es zum Klimaschutz? Und da gibt es ja ganz erhebliche Anstrengungen dazu. Also es ist die Frage nach der materiellen Wirkung in bestimmten Politikfeldern. Und Herr Koll, ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir wirklich zu wenig Einheit in Europa haben. Wir haben ein starkes europäisches Parlament, was ja über seine Kompetenzen hinaus, seine Kompetenzen sehr ausnutzt und sich darüber hinaus sozusagen auch immer wieder eine Rolle zuschreibt. Vielleicht haben wir für Europa auch manchmal eher das falsche Bild. Denn wie Sie sagen, eine Telefonnummer, Frau von der Leyen hat eine Telefonnummer, aber das Entscheidende in Europa ist ja die Frage, wie man sich in den unterschiedlichen Interessen und Perspektiven verständigt und nach der Diskussion dann auf eine gemeinsame Linie kommt, die aber natürlich alle Widersprüche nicht aufheben kann. So wie wir ja auch in unserer nationalen Regierung gewöhnt sind, dass die Koalition sich einigt. Wir aber wissen, sie bleiben ja trotzdem unterschiedlicher Meinung. Und so eigentlich müsste doch auch die Vorstellung in Europa sein, dass man diesem Prozess auch zugucken kann, der Angleichung unterschiedlicher Vorstellungen und der Auseinandersetzung darüber. Also ich bin da etwas europaoptimistischer, glaube ich, als Sie es sind.
Also der Besuch von Frau von der Leyen in China mit Macron hat zumindest, was die Wahrnehmungsseite betrifft, dann doch klar gemacht, wie Nationen das empfinden. Aber da war sie eher das Beiboot.
Wolfgang Ischinger, wie ist das im internationalen Kräfteverhältnis? Wird da Europa als eine eigenständige Macht wahrgenommen oder werden da im Zweifelsfalle 27 wahrgenommen?
Naja, Theo Koll hat es ja gerade im Grunde schon angesprochen. Also wenn Sie Chinesen sind und dann sehen, dass da der französische Präsident, dann kommt drei Tage später der spanische Ministerpräsident, dann kommt irgendjemand aus Estland, Portugal und so weiter. Natürlich gilt da das Prinzip Divide et Impera. Jeder kommt mit seinem Sprüchlein und die, wie man so schön, wie die, dieses amerikanische Bild finde ich so wunderbar, can they sing from the same song sheet? Können sie von der gleichen Partitur singen, also vom gleichen Sprechzettel sprechen? Soweit sind wir leider noch nicht. Schauen Sie, wenn Sie sich mal genau überlegen, wann war eigentlich das letzte Mal, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Europapolitik eine große Initiative startete? Ich kann Sie Ihnen genau sagen, wann das war. 1989, vor der Wiedervereinigung, mit dem Anstoß zum Euro. Jetzt können Sie sagen, wenn Sie ein Europa-Experte sind, ja Moment, wir haben doch vor einem Jahr zugestimmt, dass die Europäische Union Schulden aufnehmen kann in der Corona-Krise. Ja, das haben wir quasi notgedrungen mitgetragen. Es war aber garantiert keine von Deutschland angestiftete große Initiative. Wie könnte die große Initiative aussehen? Können wir was tun, damit zumindest die Neigung verstärkt wird, dass die 27 Mitgliedstaaten, demnächst werden es ja vielleicht noch mal ein paar mehr werden, damit die Neigung größer wird, dass sie tatsächlich mit einer Stimme sprechen. Das Zauberwort heißt Mehrheitsentscheidung. Die frühere Bundeskanzlerin Merkel, der jetzige Bundeskanzler Scholz, sämtliche mir bekannten Ampel- oder Oppositionspolitiker haben sich jetzt oder früher für Mehrheitsentscheidung in der Außenpolitik ausgesprochen. Was allerdings fehlt, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland sich mal ein oder zwei Partner gesucht hat und tatsächlich in Brüssel sich mal hinstellt und sagt, hier ist ein Vorschlag. Ich mache jetzt den Vorschlag, wissend, dass es da enorme Widerstände geben wird. Die ersten, die widersprechen werden, sitzen ja gerade mal 50 Kilometer von hier, jenseits der polnischen Grenze. Die Polen wollen davon im Augenblick nichts wissen. Ja. Und ich habe großes Verständnis dafür, dass Polen hier Bedenken hat. Die muss man dann versuchen, peu à peu auszuräumen. Ich weise darauf hin, als 89, 90 in der Phase der Wiedervereinigung diese Euro-Idee geboren wurde, da waren die Widerstände 10-mal größer. Also Widerstände sind dazu da, überwunden zu werden. Bedenken sind dazu da, ausgeräumt zu werden. Das ist europäische Klein-Klein-Arbeit. Und ich werde nicht müde, den Leuten, mit denen ich in Berlin zusammentreffen kann, zu sagen, jetzt macht mal. Jetzt ist die Zeit, mal eine große Initiative zumindest mal zu starten.
Ja, ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Gedanken, weil es im Grunde außenpolitisch beschreibt, wir reden ja über Epochenbruch und was muss eigentlich anders werden. Das ist im Grunde die große außenpolitische Antwort, jenseits dessen, was der Kanzler ja auch mit multipolarer Aufstellung versucht. Das, was diese tiefen psychologischen Studien gezeigt haben, wir sind noch in einer sogenannten Nachspielzeit der Zeitenwende. Das heißt, die ist zwar als Alarm angekommen, aber im Moment, die Gaspreise werden noch in Watte gepackt. Jetzt sind die Grünen gerade abgestürzt, weil sie eine dramatisch schlechte Politik angekündigt haben über den Heizungstausch. Im Grunde wissen wir alle, es muss sich fundamental was verändern. Die Debatte muss im Grunde massiv geführt werden. Sind wir bereit, am Ende wirklich strukturell langfristig für Rüstung viel Geld auszugeben? Wenn das die neue Bedingung ist, dann ist aber die Folge auch, dann wird es weniger für bestimmte Sozialleistungen geben. Das heißt, wir müssen, glaube ich, eine wirklich intensive Debatte darüber führen, was ist uns als Gesellschaft wirklich lieb, wichtig und teuer. Diese Debatte, die muss dramatisch geführt werden. Wir erleben sie jetzt gerade im Kleinen, in Anführungsstrichen, bei dem Thema Heizungstausch. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird für die Grünen ein Desaster, weil das Thema ist so schlecht politisch angegangen worden, dass wir eine Verbotsdebatte erleben. Aber natürlich ist das etwas, was eben wichtig wird. Wir müssen uns umstellen bei der Energieversorgung. Und die Frage ist, was wollen wir, wie wollen wir es aufstellen und was sind wir bereit dafür aufzugeben? Und ich glaube, diese Debatte muss intensiv geführt werden.
Herr Kohl, Sie hatten von der Vierten Republik jetzt gesprochen und hatten beschrieben, dass wir in der Dritten Republik so aus einer Wohlstandsgesellschaft, aus einer Auenlandschaft kommen. Und mir hat da was gefehlt. Denn diese Auenlandschaft blendet vollkommen aus, dass wir einen Teil unseres Landes haben, die eine Transformationserfahrung haben, die jetzt uns bevorsteht, in nichts nachsteht. Mhm. Wenn Sie nach Eisenhüttenstadt fahren, wenn Sie nach Frankfurt-Oder fahren und sich die Städte angucken, dann haben die in den letzten 30 Jahren sich komplett verändert und sind mit dieser Transformation auch nicht durch. Gerade Frankfurt-Oder ist ein Beispiel dafür, wie da eben Industrie von einem Tag auf den anderen 5000 Industriearbeitsplätze weg waren, wie dann die Solarindustrie kam, wieder weggegangen ist, wie die Hoffnung es auf eine Chipfabrik kam und die wieder weg ist und wie jetzt eben neue Ansätze da auch von wirtschaftlicher Entwicklung sind. Also ich glaube, wir haben in unserem Land ganz viel Transformationserfahrung und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt bei dieser nächsten Transformation zur Vierten Republik das Bild, was davor war, nicht zu einfach und zu rosig zeichnen für das gesamte Land.
Heißt auch in Mittelost- und Osteuropa sind diese Transformationserfahrungen da. Und das sind Erfahrungen, die wir ja abrufen sollten. Aber Wolfgang Ischinger, in Ihrem Buch Welt in Gefahr von 2018, das übrigens draußen am Büchertisch ausliegt, haben Sie damals den Eindruck formuliert, dass die Debatte über die grundlegenden außenpolitischen Fragen unserer Zeit eher vermieden als gesucht wird. Jetzt lassen Sie sich nicht mehr vermeiden. Auf welchen Ebenen kann das passieren, dass die gesamte Gesellschaft auch mit dabei ist?
Also ich habe auch den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft, ich spreche jetzt gar nicht von der sogenannten politischen Klasse in Berlin, sondern dass in der deutschen Gesellschaft schon noch die Erwartung verbreitet ist, dass diese Zeitenwende, dass diese disruptiven Vorgänge, dass dieser Krieg, dass das hoffentlich übermorgen vorbei ist. Also vielleicht nicht übermorgen, aber dann hoffentlich nächstes Jahr. Und dass wir dann wieder zu der bequemeren Normalität zurückkehren können. Da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass viele unserer Politiker, weil das natürlich auch in der Diskussion bequemer ist, es vermeiden, den Bürgern zu sagen, Kinder, das wird nichts werden, wenn ihr glaubt, es gibt den Weg zurück. Also mein Verein, die Münchner Sicherheitskonferenz, wir haben vor einem Jahr, weil wir spürten, dass da ein Bedarf ist, haben wir versucht, unseren kleinen Beitrag zu leisten. Der besteht darin, dass wir unter der Überschrift Zeitenwende on Tour durch die Republik tingeln, wie so ein Zirkus. Wir sind dann mal in Wittenberg, wo natürlich normalerweise die große Politik nicht hinkommt, und versuchen, unter Teilnahme mehr oder weniger prominenter Politiker oder auch akademischer Persönlichkeiten, mit den Bürgern diese Diskussion zu führen. Und das, was ich da so erlebe oder was mir erzählt wird von den Veranstaltungen, bei denen ich nicht dabei bin, ist natürlich zum Teil nicht erfreulich, dass die Fragen aus dem Publikum zeigen, dass viele noch im Clinch liegen mit der Zeitenwende und das auch nicht einsehen wollen, dass das jetzt eine Notwendigkeit ist, um unsere eigene Sicherheit langfristig abzusichern, dass wir nicht einfach zuschauen, wie die russische Armee, ich sag's mal ein bisschen platt, wie die russische Armee sozusagen durch die Ukraine bis zur polnischen Grenze vorstößt. Wenn das passiert wäre letztes Jahr, und es hätte ja passieren können, dann wären wir jetzt vor der Frage, ob wir unseren Verteidigungsbeitrag nicht auf 2%, sondern vielleicht auf 4% erhöhen müssten. Dann wäre es zappenduster. Darf ich noch einen ganz persönlichen Punkt hinzufügen? Ich habe meine Lehr- und Wanderjahre sozusagen in der Diplomatie und in der Zeit, den 70er, 80er Jahre bis in die 90er Jahre hinein, im Wesentlichen mit dem damaligen Außenminister Genscher verbracht. Ich war längere Jahre auch dessen persönlicher Referent. Meine ganze Generation von deutschen diplomatischen Handwerkern, zu denen ich mich zähle, haben über 30 und mehr Jahre hinweg gewerkelt an der Vorstellung, wir schaffen jetzt eine stabile, nachhaltige europäische Sicherheitsordnung. Früher in der Genscher- und Kohl-Ära sprach man von einer Friedensordnung. Alles in Scherben. Also für meine Generation ist das, was wir jetzt erleben seit einem Jahr, die größte denkbare Katastrophe, der GAU, eine Tragödie, auch für mich persönlich.
Ich habe ein bisschen mir den Bericht des Ostbeauftragten angeguckt, in dem ja auch eine Reihe von Befragungen sind, so dieser Deutschland-Monitor. Und das ist, glaube ich, deswegen ganz interessant, weil man dann eben einen Gesamtblick bekommt auf die Stimmung im Land und auch auf den Vergleich. Und die Frage wäre ja jetzt, wie ist die Zufriedenheit mit der Demokratie, wie sie ist? Die ist im Westen von 2020 65% auf 59% gesunken. Kann man vielleicht noch gerade akzeptieren, aber im Osten von 48% in 2020 auf 39%. Wenn wir gucken auf die Frage, wie sind die Menschen generell zur Politik eingestellt, dann kann man so mit sozialwissenschaftlichen Untersuchungen so verschiedene Gruppen identifizieren, sozusagen Typen. Und da ist es ganz interessant, da gibt es eben die Typen der sogenannten verdrossenen Populisten, die sich aus bestimmten Befragungsantworten zusammensetzen. Und man sieht ganz klar, dass diese Gruppe deutlich gewachsen ist. Und was man da auch wiederum sieht, das ist nicht eine Frage von Ost versus West, sondern diese Gruppe wächst bundesweit. Und ich bin nun von meiner Herkunft her als Politikwissenschaftler immer eine gewesen, die gesagt hat, unsere repräsentative Demokratie mit Wahlen, mit verantwortlichen Repräsentanten, die dann wiederum hoffentlich auf einer besseren Informationsbasis entscheiden und diese Entscheidung erklären, dass das eigentlich die beste Regierungsform ist und das mit einer Beimischung plebiszitärer Elemente, also jetzt direkter Wahlen, Abstimmungsverfahren, vor allem Abstimmungsverfahren, man das nicht unbedingt verbessert. Aber wenn man sich immer stärker doch die Befragungen anguckt, glaube ich, haben wir die Notwendigkeit, vielleicht unser System stärker rückzukoppeln. In so einer Feedback-Schleife, in der Responsivität. Und auch in der Responsivität, die, wie Sie es ja auch sehr schön beschrieben haben, wie Sie mit der Münchner Sicherheitskonferenz in die Fläche gehen, die dazu führt, dass man PolitikerInnen anfassbarer macht.
Das braucht natürlich auch verschiedene Temperamente bei Politikerinnen und Politikern. Ich kann mir vorstellen, Olaf Scholz hat den Gedanken, Politiker zum Anfassen für sich selber so nicht verinnerlicht. Ich würde gerne noch mal zu dieser Schicksalsfrage der liberalen Demokratien kommen, denn wir blicken natürlich auch auf die große Demokratie, die im kommenden Jahr wieder Wahlen hat, wo sich jetzt zwei alte weiße Männer entschlossen haben zu kandidieren. Wir wollen mal schauen, wer noch sich bewirbt. Dann könnten doch viele von den Strategien, die wir jetzt erst im Entstehen sehen, des Westens, könnte doch auch Makulatur oder Altpapier sein, wenn es denn auf Papier gedruckt ist.
Erstens müssen wir uns darauf vorbereiten und ich glaube, das ist noch nicht ausreichend passiert. Die Makulatur, ich muss ehrlich sagen, ich bin offensichtlich, also bin ich entweder zu genügsam oder zu sehr positiv geprägt, dass Demokratien immer wieder ihre Resilienz bewiesen haben und beweisen. Letztendlich sind Demokratien flexibler. Wir stellen keine 5- oder 10 Jahrespläne auf. Und natürlich können wir nicht einfach eine halbe Stadt abrasieren, weil da China die Weltausstellung hinsetzen will und so weiter. Aber all das ist gut. Dieser Konflikt zwischen Autoritarismus und liberaler Demokratie. Ich bin da zuversichtlich, dass wir den nicht scheuen müssen. Aber wir müssen uns dafür fitter machen. Mhm. Wir sind, und deswegen habe ich diese 30 Jahre mit all der natürlich Transformation, die passiert ist und mit all den Schmerzen, die in den vergangenen 30 Jahren auch dazu gehört haben, aber wir sind natürlich eine gesättigte Gesellschaft. Nicht alle, wir haben uns eingefunden in einem Zustand des Erfolgs, der, und das sehen wir jetzt in vielen Bereichen, mit schreckgeweiteten Augen, dass das eine Chimäre war. Wir haben einfach viele Sachen versäumt. Die Digitalisierung, da sind uns fast alle anderen Staaten voraus. Bei uns, ich brauche einen neuen Personalausweis, der läuft ab. Versuchen Sie mal in Berlin in der Verwaltung einen Termin zu bekommen. Das ist also auf 2 Monate können Sie...
Ich habe jetzt einen Termin gekriegt nach 3 Monaten.
Bravo. Also, Also in vielen anderen Bereichen sehen wir das ja auch, wo wir einfach, ich will nicht sagen von der Substanz gezehrt haben, aber wir haben sehr viel Wohlstand angenommen und gelebt und haben, glaube ich, bei bestimmten Investitionsnotwendigkeiten haben wir zu sehr gespart oder haben uns das schön geredet. Ich glaube, wir müssen zurückkehren zu einer Haltung, dass wir nochmal einen Neustart machen und sagen, okay, jetzt haben wir die Situation einer Zeitenwende, wir werden bestimmte neue Bedingungen haben. Leider gehört aus meiner Perspektive dazu das Thema Rüstung. Ich finde das ganz schrecklich, dass wir Geld ausgeben für Waffen, aber offensichtlich gehört das zu dieser neuen Zeit. Und die Bedingungen, die im Grunde das daran Geknüpfte wird sein, dass wir auf anderes verzichten müssen und wir müssen uns in vielen Bereichen fitter machen. Das wäre mein Plädoyer.
Ja. Ich würde gerne zu Ihrem Punkt, was ist denn mit den Wahlen in den USA da im kommenden Jahr, würde ich gerne noch eine Fußnote anmerken. Ich habe im Auswärtigen Amt 1975 angefangen zu arbeiten. Und in der ganzen Zeit, bis vor kurzem, war es nie eine strategisch bedeutsame Frage für die deutsche Außenpolitik, wer wird denn jetzt da der nächste Präsident in den USA? Das war im Prinzip egal. Wir hatten die Sicherheit zu wissen, dass die alle für die NATO waren, für die Stabilität Europas und so weiter. Das hat sich schlagartig geändert mit dem Auftauchen des neuen Politikers Donald Trump. Und jetzt steht ja eine Wahl bevor, bei der es sein könnte, dass wir entweder Donald Trump oder einen ihm ähnlichen Isolationisten, also einer, der sagt, Europa ist mir egal, America first, bekommen könnten. Und deshalb bin ich der Auffassung, ist diese bevorstehende, im kommenden Herbst bevorstehende Wahl 2024 in den USA von einer für uns Europäer und für uns Deutsche gewaltigen strategischen Bedeutung. Größeren Bedeutung als alle früheren amerikanischen Wahlen. Mit anderen Worten, die deutsche und die europäische Außenpolitik muss sich ab jetzt jeden Tag die Frage stellen, gibt es irgendwas, was ich jetzt tun könnte, vielleicht sogar tun müsste, um zu verhindern, dass die Isolationisten da Oberwasser kriegen in Amerika? Oder gibt es irgendetwas, was ich unter gar keinen Umständen tun sollte, um den Transatlantikern in Amerika die Erfolgschancen zu vermiesen? Das ist eine Frage, die wir uns in der Vergangenheit in dieser Schärfe nie stellen mussten. Jetzt müssen wir sie stellen und ich habe den Eindruck, wenn ich mich so umhöre, dass weder in Berlin noch in Paris, insbesondere in Paris, Macron hat ja da so ein paar Sprüche geklopft, die wie Gift wirken in dieser Debatte in Amerika, dass also in vielen europäischen Hauptstädten noch nicht erkannt ist, dass das für die nächsten 15 oder 18 Monate eine Frage von potenziell historischer, strategischer Bedeutung für uns, für die Zukunft Europas, für die Zukunft der Sicherheit Europas sein könnte.
Julia von Blumenthal, wenn Sie jetzt wieder zurückkehren in die Humboldt-Universität und sagen, hier, der Auftrag, den ich von diesem Auditorium bekommen habe, ist, wir müssen gucken, über auch lange Strecken Resilienz zu schaffen. Welche Institutionen, welche Einrichtungen Ihrer Universität, sagen Sie, fangt mal an, macht mal weiter oder ihr habt schon was?
Wie viel Zeit habe ich?
2, 3 Stichworte genügen.
Also erstes Stichwort, wir haben uns als Gesamtuniversität eine Klimaschutzstrategie gegeben, bei der wir uns selbst verpflichtet haben, bis 2030 klimaneutral zu sein. Im Bereich des Bauens und unserer Gebäude können wir das nur, wenn ein neuer Senat auch entsprechend die Sanierungsmittel bereitstellt. Wir sprechen von einem Sanierungsstau von 1 Milliarde nur für meine Universität. Zweiter Punkt in der Forschung. Ich würde gehen zu allen meinen Materialforschern, würde sagen, macht genau weiter da, wo ihr seid. Ich würde gehen auch zu den Sozial- und Geisteswissenschaften, die darüber forschen, wie man die Akzeptanz für neue Technologien, wie man auch die Anwendung von neuen Technologien tatsächlich gut begleiten kann, dass eben dieser notwendige gesellschaftliche Wandel auch stattfindet. und ich würde nach gegenüber gehen, zur Staatsoper gehen und würde zur Barenboim-Seidt-Akademie gehen und würde sagen, Wissenschaft muss auch Musik treffen, man muss sich auch mal ganz anderes inspirieren, um freie Gedanken und neue Gedanken zu haben.
Wolfgang Ischinger. Theo Koll hat Ihnen ja abgeraten, vom Ruhestand nur zu träumen. Wenn es um Resilienz geht, die Krisen der Welt hängen alle zusammen, aber wenn Sie sich eine Krise aussuchen könnten, eine Weltkrise, welche wäre das und mit welchen Erfolgschancen?
Ich scheue jetzt schon Ihre nächste Frage.
Also, ich glaube, die größte Herausforderung mittel- und längerfristig für uns im sogenannten Westen ist die Auseinandersetzung mit der zukünftigen, ja jetzt schon herangewachsenen Weltmacht China. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten, und ich rede wieder als Praktiker der Außenpolitik, dass wir in den letzten Jahrzehnten ja eine andere Herausforderung hatten. Das war der Umgang mit der früheren Sowjetunion, der Umgang mit der Russischen Föderation. Das war jetzt nicht sonderlich erfolgreich, unser Umgang mit Putin, darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber wir hatten zumindest unter den Europäern im Westen ein umfängliches Instrumentarium, um uns jeden Tag, jede Woche in der NATO, die Botschafter, die Außenminister, die Verteidigungsminister, Gedanken zu machen, was ist denn jetzt zu tun oder zu unterlassen. Um mit dem Zukunftsthema China in angemessener Weise umzugehen, brauchen wir aber erstens unser eigenes Instrumentarium. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, mein Stichwort lautet Nationaler Sicherheitsrat, ein beliebtes Thema in Berlin. Aber wir brauchen auch ein Abstimmungsinstrumentarium über den Atlantik hinweg. Meine albtraumhafte Vorstellung ist die, dass es vielleicht doch, aus welchen Gründen auch immer, zu einer militärisch relevanten Eskalation in Fernost kommen könnte und dass dann die USA bei uns anrufen würden und sagen würden, jetzt müsst ihr aber bitteschön, wir haben euch ja auch kräftig in der Ukraine unterstützt. Jetzt müsst ihr aber bitte schön auf unserer Seite sein. Are you with us or are you against us? Und angesichts unserer bekannten Abhängigkeiten wäre das natürlich eine ganz verhängnisvolle Entscheidung, wenn wir die unvorbereitet treffen müssten. Also wir müssen uns transatlantisch abstimmen, fortlaufend über den richtigen oder falschen Umgang mit China. Und wir müssen sicherstellen, dass unsere europäischen Interessen in Washington nicht völlig ignoriert werden in diesem Abstimmungsprozess. Denn unsere Interessen in der Frage China sind nicht identisch, jedenfalls nach meinem Urteil, nicht identisch mit den amerikanischen Interessen.
Theo Koll, Sie haben vorhin Walter Jens zitiert, auf dem Weg zum Abgrund kann eine Panne lebensrettend sein. Resilienz schaffen, was können wir in den Massenmedien dazu beitragen?
Wir haben gerade in einer internen ZDF-Konferenz darüber gesprochen, was KI uns abverlangt. Mhm. Es gibt ja jetzt von jemandem wie mir, der dann öffentlich arbeitet, gibt es ja viele Bilder. Das heißt, Sie können demnächst mit KI von mir beliebige Aussagen herstellen. Da trete ich dann irgendwo in einem Video auf und sage irgendwas, was auch immer, das ist aber künstlich erzeugt, hat nichts mit der Realität zu tun. Und das ist um die Ecke, also das dauert nicht mehr lange. Meine Kollegen und Kolleginnen und ich, wir gehen zum Beispiel in Schulen und versuchen dort immer mal wieder sogenannte Medienkunde zu unterrichten und klarzumachen, wie erkenne ich Fake News und so weiter. Das ist aber, glaube ich, völlig unzureichend. Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass erkannt werden kann vom Nutzer, was ist real, welchen Wert hat diese Nachricht und diese Information. Ich bin nun seit 40 Jahren ein Vertreter des öffentlich-rechtlichen Systems. Insofern sehen Sie es mir nach, wenn ich dafür werbe. Das ist Teil unserer Aufgabe. Und ich glaube, dass wir das mit vielen Fehlern, aber überwiegend anständig machen.
Sie können sich zumindest sicher sein, dass hier vorne nicht KI generiert wurde, sondern echte Menschen diskutiert haben, einen Grund, zu solchen Veranstaltungen zu kommen. In der Neu-Hardenberger Rede von Christoph Stölzl im November 22 hieß es, der Kern unseres Umgehens mit der Welt ist erstaunlich beständig. Zwischen Beharrungsinstinkten und Offenheit für das Neue schwanken wir hin und her. Epochenbrüche und Zeitenwenden zwingen uns aber, das haben wir heute diskutiert, dieses Verhältnis neu zu sortieren. Wir haben versucht, daran mitzuarbeiten. Vielen Dank, sage ich Julia von Blumenthal, der Präsidentin der Humboldt-Universität, dem Diplomaten im Unruhestand Wolfgang Ischinger und dem Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll. Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.